Ich darf heute zu den neuen Therapieverfahren der chronischen venösen Insuffizienz und der Varikosis sprechen. Sie sind alle minimalinvasiv. Begonnen hat das ganze Elend mit dem aufrechten Gang. Die chronisch venöse Insuffizienz ist immer sozusagen Schwerkraft gegen Klappe. Die Venenklappe gibt nach, die Schwerkraft setzt sich durch, das Blut fließt in die falsche Richtung. Getriggert werden diese Mechanismen durch Alter, Geschlecht, Übergewicht, familiäre Belastung und auch durch unsere Körpergröße. Dass das schon ein sehr lange bestehendes Problem ist, sehen wir anhand der geschichtlichen Abbildungen. Bereits viele Jahre vor Christus haben die Menschen sich schon mit ihren Krampfaderleiden gequält und sich dabei auch dann bei den Göttern bedankt um Heilung. Mitte oder beziehungsweise Ende 17. Jahrhundert sind die ersten Therapieverfahren aufgekommen, so wie wir sie auch heute minimalinvasiv durchführen können, nämlich die Sklerotherapie, gefolgt dann auch noch von der Entwicklung elastischer Kompressionsstrümpfe und die Jahrhundertwende herum wurde das Stripping erfunden bzw. die Stripping-Technik entwickelt. Endovenöse Verfahren, wie wir sie heute einsetzen, hat man bereits Mitte des 19. Jahrhunderts zu entwickeln begonnen. Man hat damals schon durch Punktion der oberflächlich gelegenen Venen und Anlegen von elektrischen Strömen versucht, die Venen zu verschließen. Die eigentliche Technik des endovenösen Verschlusses und der endovenösen Therapie wurde allerdings erst Ende des 20. Jahrhunderts eingeführt und um die letzte Jahrhundertwende dann die Radiofrequenzablation. Was haben wir nun 2017 für technische Möglichkeiten? Im Prinzip kann man sich bei den minimalinvasiven Therapien entscheiden zwischen hitzebasierten Therapieoptionen und solchen Therapieoptionen, die auf einer chemischen und mechanischen Zerstörung und eines Verschlusses der Vene beruhen. Und ganz links sehen Sie die Hitzedampf, also die Heißdampfmethode. Durch Einbringen von ultraheiß erhitztem Wasserdampf wird die Vene hitzegeschädigt. Als zweites Bild sehen Sie die Spitze einer Laserfaser, wo über Ablation von Laserenergie die Vene geschädigt wird. Radiofrequenz ebenfalls eine Therapiemethode, die über Hitze zu einem Venenverschluss führt. Die beiden mechanischen respektive chemischen Ablationsmethoden sind einerseits das Clary-Vein, das zweite Bild von rechts, die Spitze dieses Katheters dreht sich, führt zu einer mechanischen Schädigung der Venenwand und parallel dazu wird Verödungsschaum in die Vene eingebracht. Chemische Ablation ist jetzt das neueste und als letztes hinzugekommene Verfahren. Hier wird über einen sehr dünnen Katheter Fibrinkleber in die Vene eingebracht und durch Kompression mittels Ultraschall die Vene verschlossen. Ich möchte jetzt im Weiteren hauptsächlich auf die Laser- und Radiofrequenztherapie eingehen. Das sind die beiden Verfahren, die sicherlich am besten durch Daten sich unterstützen lassen. Minimalinvasive Therapieverfahren habe ich Ihnen hier noch mitgebracht. Die Zugänge, die sind wirklich mittlerweile extrem klein geworden. Wir brauchen de facto kein Skalpell mehr, wir brauchen keinen Faden mehr, um eine Varikosis entsprechend therapieren zu können. Die modernsten Verfahren kommen mit diesen kleinen 16G, also den grauen Venflons, als Zugangsmöglichkeiten aus. Ich habe Ihnen das hier nochmal zusammengefasst. Die Laserfaser neben dem grauen Venflon im Vergleich zu einem Streichholz, also es ist alles sehr, sehr dünn geworden. Durch die dünnen Kathetersysteme ist es mittlerweile auch möglich, durchaus torquierte Venenanteile zu passieren. Man kann sich diese auch zurechtstrecken und den Katheter dann von außen durch Kompressionsmanöver über diese sozusagen verschränkten Stellen drüber manövrieren. Und das ist eigentlich etwas, was jetzt in letzter Zeit erst neu mit den sehr dünnen Systemen möglich ist. Die Laserfasertypen, das ist auch noch etwas, was wichtig ist zu erwähnen. Es gibt prinzipiell zwei Laserfasertypen. Das eine ist die sogenannte Radialfaser, das ist sicherlich mittlerweile die am häufigsten eingesetzte Faser. Hier kommt es zu einer radialen Energieabgabe. Im Gegensatz dazu die älteren Laserfasern, die sogenannten Barefibers, die haben ihre Energie nach vorne abgegeben und so zu einer Schädigung der Venenwand geführt. Ich möchte jetzt nicht quälen mit physikalischen Details, nur ganz einfach ein bisschen einen Eindruck zu bekommen. Eine durchschnittlich lange Vena Saphena Magna H3, also insuffizient bis unterhalb das Knie, hat so in etwa 48, 50 Zentimeter, natürlich je nach Größe des Patienten. Und hier braucht der Eingriff, der effektive Lasereingriff, braucht circa 7 Minuten und einer circa Gesamtenergieabgabe von 3000 Joule über diese Strecke. Wie wirkt der Laser schlussendlich durch Umwandlung von Laserlicht in Wärme? Es entstehen an der Laserfaserspitze Temperaturen um die 100 Grad. Diese Temperaturen erzeugen auch Dampfblasen, die zu einer zusätzlichen Schädigung der Venenwand führen. Außerdem, was rechts oben in dem Bild zu sehen ist, kommt es zu einer Karbonisierung von Blut an der Laserfaserspitze, und dieses karbonisierte Material bewirkt dann eine zusätzliche Konduktion von Wärme und Verteilung der Wärme an die Venenwand. Am Ende, sozusagen wie unten rechts gezeigt, kommt es zu einem Verbrennen der Venenwand. Bei den älteren Systemen ist es auch relativ häufig zu Perforationen der Venenwand gekommen. Schlussendlich führt das aber alles zu einer Kontraktur der Vene, sodass die Vene dann verschlossen ist und sich schlussendlich auflöst über die Zeit. Bei der Radiofrequenz vom Wirkmechanismus her durchaus ähnlich. Die Energie wird nur über eine elektromagnetische Welle erzeugt. Es wird auch hier warm, 90 bis 120 Grad, und es kommt zu einer Denaturierung von Kollagen und Schrumpfung und Verschluss der Vene. Ich habe jetzt noch einen kurzen Film mitgebracht für die, die das nicht täglich machen, die das vielleicht mal interessiert, da dabei zu sein. Das Ganze findet im OP statt. Ganz wichtig, bevor man punktiert, mit dem Ultraschall nochmal genau schauen, welche Vene wirklich diejenige ist, die zu verödende Vene denn sein soll, um hier die richtige Punktionsstelle zu finden. Sie sehen hier ultraschallgesteuerte Punktion der Vene mit dem sich in der Vene befindlichen Venflon. Der Venflon liegt hier bereits in der Vene. Es wird dann die Laserfaser angereicht. Sie sehen hier, das ist zwar ein relativ dünner Draht, der aber durchaus widerspenstig ist. Der wird über den 16G Venflon eingebracht. Man sieht dann im Ultraschall, wie sich der Draht in der Vene das gesamte Venensegment entlang hinauf bewegt, respektive hinaufgeführt wird, bis an die Krosse. Die Einstellungen an der Krosse sind von besonderer Wichtigkeit. Da muss man sich immer besonders viel Zeit lassen, um die Faser dort auch wirklich korrekt zu positionieren. So eine Laserfaser, hier sehen Sie die Krosse eben, mit der Einmündung in das Vena Saphena Magna, Einmündung in das tiefe Venensystem. Es kommt hier die Laserfaser und die soll circa einen Zentimeter vor der Einmündung ins tiefe Venensystem zu liegen kommen. Man sieht die Laserfaser relativ gut, anhand des Schattens kann man auch in etwa abschätzen, wohin die Energie abgegeben werden wird. Im Anschluss wird sowohl zur lokalen Anästhesie als auch um die Vene möglichst nahe an die Laserfaser anlegen zu können, eine Tumeszenzanästhesie, eine kalte Tumeszenzanästhesie durchgeführt. Ultraschall gezielt punktiert man hier die Faszie der Vena Saphena Magna und bringt auf die gesamte Länge des Beines meistens circa so 250 bis 300 Milliliter Tumeszenzlösung ein. Wichtig ist dann auch noch eine gute Tumeszenz im Leistenbereich. Das ist der Bereich, wo man anfängt zu lasern, was für den Patienten dann halt teilweise auch etwas schmerzhaft sein kann, kurzfristig. Hier liegt die Laserfaser schon fast richtig oder sogar richtig. In der Leiste kommt gerade nochmal, Sie sehen die Spitze und dann die Einmündung ins tiefe Venensystem. Das Lasermanöver kann dann gestartet werden. Es kommen jetzt die sogenannten Steam Bubbles zur Geltung, die man immer wieder noch nachverfolgen kann mit dem Ultraschall während des langsamen Zurückziehens des Laserdrahtes. Man sieht auch hier die Bildung der Bläschen und wie die Vene zusammenschrumpft. Am Ende muss man noch rechtzeitig den Venflon rausziehen, mit dem man punktiert hat, um den möglichst natürlich nicht mit zu verbrennen. Leichte Kompression über der Vene führt auch noch zu einer besseren Anlagerung der Vene an die Faser, sodass die Energie direkt abgegeben werden kann. Und das ist das Bein postoperativ. Man sieht also keine Schnitte, keine Hämatome. Es wird dann noch der Kompressionsstrumpf angezogen, der für einige Zeit nach dem Eingriff getragen werden soll. Der Patient kann im Prinzip vom OP-Tisch aufstehen und nach Hause gehen. Wenn man über diese neuen Therapieverfahren spricht, dann muss man das sicherlich immer gegenüberstellen den bisher eingeführten Therapieverfahren. Das ist sicherlich zum einen die ultraschallgezielte Schaumverödung von Krampfadern. Hier hat sich über die letzten Jahre gezeigt, dass doch die endovenösen hitzebasierten Verfahren der reinen ultraschallgezielten Sklerotherapie voraus sind. Die Verschlussraten nach hitzebasierten Katheterverfahren sind sicherlich deutlich höher. Wie schaut das aus? Endovenöse Lasertherapie gegen die herkömmliche Chirurgie. Das ist ein durchaus umstrittenes und umkämpftes Gebiet und Thema. Dementsprechend viele Publikationen gibt es auch. Man muss sagen, die neuen Verfahren sind sicherlich nicht schlechter als die Chirurgie. Es dürfte wahrscheinlich so sein, dass sie über die Zeit etwas besser abschneiden als die Chirurgie und sie haben insgesamt etwas weniger Nebenwirkungen. Langzeitverläufe nach endovenöser Lasertherapie ist das die einzige Arbeit, die ich eigentlich wirklich mit einem ganz guten Langzeitverlauf von 8 Jahren gefunden habe, sind gut. Die Verschlussraten liegen in diesem Kollektiv doch immerhin bei knapp 80%. Das ist für Krampfadernverschluss viel. Wie schaut das aus mit der Radiofrequenz? Die Radiofrequenz ist auch mindestens genauso gut wie die Chirurgie. Verschlussraten sind ebenso gut bei etwas geringerer Komplikationsrate. Über 5 Jahre letzthin, oder vor 2 Jahren muss man jetzt eigentlich schon sagen, publiziert von Herrn Pröbstle aus Mainz, 5 Jahresdaten nach Radiofrequenz und Sie sehen, das sind doch durchaus überzeugende Verschlussresultate mit knapp 90% Verschlussrate über diese 5 Jahre, allerdings natürlich nicht verglichen mit einem chirurgischen Kollektiv. Wenn man diese verschiedenen Methoden miteinander vergleicht, ist es immer relativ schwierig, jetzt wirklich eine Konklusion zu finden, was denn am Ende besser ist und was schlechter, weil die Rezidiv, also für Rezidive einfach ganz viele verschiedene Definitionen gelten und auch angewandt werden. Außerdem ist es auch so, dass man über die letzten Jahre gesehen hat, dass die Rezidive nach Katheterverfahren andere sind als die nach herkömmlicher Chirurgie. Nach den endovenösen Verfahren, das sieht man auch bei Nachkontrollen teilweise, wenn man Rezidive findet, kommt es eher zu einer Rekanalisation der Vene, das heißt, die Vene wurde vom Körper nicht vollständig abgebaut. Das sind dann aber oft Venen, die keinen Reflux mehr zeigen, die Patienten sind dabei auch sehr häufig asymptomatisch, sodass es klinisch fraglich ist, was für eine Wertigkeit dieses Rezidiv hat. Was natürlich immer passieren kann, ist, dass Reflux in nicht behandelten Venensegmenten auftritt, aber oft ist das in den Studien auch als ein Auftreten von oder Wiederauftreten von Varikosis definiert worden. Und dann gibt es natürlich auch bei den endovenösen Laser- oder beziehungsweise bei den endovenösen Katheterverfahren immer wieder Reflux, der sich unterhalb der behandelten Venensegmente neu bildet. Das ist auch etwas, was ein bisschen ein Unterschied ist zur Chirurgie. Die Chirurgie hat dafür das Problem, dass Neovaskularisationen aus der Krosse auftreten können. Relativ klassisch ist natürlich auch der Reflux aus Perforansvenen, vor allem am Oberschenkel, die dann eine neue Vene oder die Vene wieder füllen, respektive sich eine neue Krampfader bildet. Und natürlich technisch, wenn die Ligatur in der Krosse nicht legatis erfolgt ist. Auch nach den endovenösen Verfahren, muss man sagen, kann es Komplikationen geben. Wie gesagt, das Auftreten ist insgesamt etwas niedriger als bei den chirurgischen Verfahren. Viele Patienten haben nach dem Eingriff Ekchymosen, also Hautblutungen. Es geht eigentlich meistens aber innerhalb von wenigen Tagen deutlich zurück. Es können auch mal Parästhesien bei den endovenösen Verfahren auftreten. Man darf nicht vergessen, die Nerven laufen weiterhin direkt neben den Venen in derselben Faszienscheide. Man kann die schädigen, indem man die Vene mit dem Nerv rausreißt, so wie bei der Operation, aber man kann sie natürlich auch durch die Hitzeeinwirkung oder durch die Punktion der Vene schädigen. Selten, aber doch kann es auch mal zum Auftreten von Flebitiden kommen, wobei das so chemische Reaktionen eben auf die Verbrennungs- oder beziehungsweise auf diesen Verbrennungsreiz sind. Verbrennungen selbst treten extrem selten auf. Die Laserenergie nimmt innerhalb von ungefähr 1,2 bis 1,5 mm so stark ab, dass keine thermische Schädigung mehr des umliegenden Gewebes erfolgt. Selten, aber doch können natürlich wie bei jedem Veneneingriff auch mal Thrombosen oder Lungenembolien auftreten, aber man muss, glaube ich, sagen, es ist wirklich eine seltene Komplikation. Etwas, was nicht so selten ist, wo man nicht ganz 100% weiß, wieso es überhaupt entsteht, ist die sogenannte endovenöse hitzeinduzierte Thrombose. Offensichtlich sind ältere Patienten mit größeren Venendurchmessern und längerer Eingriffsdauer eher davon betroffen. Es geht hier darum, dass die Vene ja durch das Katheterverfahren in etwa bis zu einen Zentimeter vor der Krosse verschlossen werden soll und dieser Stumpf zwischen Einmündung der Vena epigastrica und Einmündung ins tiefe Venensystem sollte eigentlich offen bleiben. Manchmal bildet sich aber hier ein Thrombus und dieser Thrombus kann verschieden weit in die Femoralis communis Vene hineinragen und hat eben je nachdem, wie weit er in die Vene hineinragt, ein unterschiedlich embolygenes Potenzial. Wichtig ist, dass man diese Patienten eben regelmäßig auch nachkontrolliert nach den Eingriffen, um solche Tromben diagnostizieren zu können und schlussendlich auch behandeln zu können. Ich habe Ihnen hier noch ein Bild mit oder zwei Bilder mitgebracht, wie es wirklich aussehen sollte. Man sieht hier die Einmündung der Vena epigastrica, hier geht die Krosse in die Tiefe hinein. Sie sehen hier Farbsignal, sprich Fluss in der Vene, während die Vena saphena magna distal hier verödet ist und durch die Hitze die geschädigt ist. Hier gibt es keinen Fluss mehr. Insgesamt kann man somit sagen, dass die Katheterverfahren als minimalinvasive Therapieoption mittlerweile durchaus breiten Einsatz gefunden haben. Es sind die Radiofrequenz und die Laserablation sicherlich die Verfahren mit der besten Datenlage. Die Verfahren, also die chemischen respektive mechanochemischen Verfahren sind sicherlich für die Zukunft interessant. Es fehlt da allerdings noch an Langzeitverläufen und die Radiofrequenz- und Laserverfahren zeigen sicherlich vergleichbare Verschlussraten. Allerdings muss man einschränkend dazu sagen, insgesamt die Beobachtungszeit ist relativ kurz und die Komplikationsrate ist sicherlich verglichen mit der Chirurgie niedriger. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus